Du hörst Hamburg, was willst du wissen? Ein Podcast der Hamburg Open Online University. Menschen aus Hamburg sprechen über ihre Lebens- und Lernwege.
Ja, dann habe ich mich da breitschlagen lassen und bin dann da tatsächlich zum Roche Basweimer mal hin und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass es natürlich man sich auch da im Sport deutlich besser kennenlernt und seine Fähigkeiten lernt und auch lernt, was man nicht gut kann, Motivation geweckt wird, Ehrgeiz geweckt wird, wenn man sieht, andere sind besser und mit Training oder mit Lernen kann man auch Dinge erreichen und besser werden und das ist natürlich fürs Selbstbewusstsein auch enorm gewinnbringend, sage ich mal, ne? Und natürlich auch für den Körper, weil auch Sport körperlich, gerade als Mensch mit Behinderung, schon sehr wertvoll ist, um auch da unabhängig und selbstständig und mobil zu sein, weil umso fitter man ist, umso mehr braucht man keine Hilfe. So, das ist natürlich auch was, was einen dann auch so ein bisschen als Motivation noch dabei hält. Aber ich habe dann einfach auch den Sport geliebt und ja, die Challenge sozusagen und mit anderen Menschen zusammen zu sein. Einfach Mannschaftssport mag ich auch einfach gerne so.
Hamburg, das ist heute Maja Lindholm. Mein Name ist Christian Friedrich und ich habe im Februar 2025 mit Maja dieses Gespräch geführt. Und ich glaube, sie ist die erfolgreichste Athletin, mit der ich jemals gesprochen habe. Sie hat insgesamt 4-mal an den Paralympischen Spielen teilgenommen, das erste Mal 2012 in London und da hat sie auch gleich die Goldmedaille abgeräumt. Sie hat sich daraufhin mehrfach in das Goldene Buch der Stadt Hamburg eingetragen und auch sonst einige Auszeichnungen bekommen. Wir haben im Gespräch viel über Mobilität und über Reisen gesprochen. Wir haben auch über mentales Training und mentale Gesundheit und auch Schmerz gesprochen. Und all das sind Themen, zu denen Maja einen ganz besonderen Bezug hat. Aus ihrer Rolle als Ergotherapeutin heraus, aber natürlich auch, weil sie einen Rollstuhl benutzt und eben mit einem Rollstuhl immer unterwegs ist und ihr da eben ganz andere Sachen auffallen, als sie das mir tun. Wir sind gespannt, wie euch das Gespräch gefällt. Schickt uns gerne Kommentare und Feedback. Hinterlasst uns Kommentare auf Social Media und wie das geht, wie ihr uns erreicht, das findet ihr alles in den Shownotes. Uns hat auch sehr gefreut, dass in den letzten Wochen 1-2 Rückmeldungen dazu kamen, welche Angebote vielleicht noch im Kursangebot der Hamburg Open Online University gerne gesehen würden. Keep it coming, das freut uns sehr. Wir können zwar nicht versprechen, dass wir sofort darauf reagieren können und direkt Kursangebote entwickeln können, aber Feedback dazu, welche Themen ihr euch wünscht und welche Themen vielleicht noch stärker in der Hamburg Open Online University stattfinden sollten, freuen uns natürlich sehr. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Gespräch mit Maja Lindholm. Hamburg, das ist heute Maja Lindholm. Moin Maja, hi.
Moin, hallo.
Wir haben uns sehr gefreut, dass du zugesagt hast. Was vielleicht auch eine etwas komische Art ist, ein Gespräch anzufangen, weil wenn lädt man schon mal jemanden ein und freut sich nicht, dass jemand zusagt.
Stimmt.
Merke ich beim Sagen. Aber wir haben uns sehr gefreut, dass du zugesagt hast, weil du auch echt schwer beschäftigt bist. Also wer so ein bisschen verfolgt, was du so tust, der oder die kriegt schnell einen Eindruck, dass da ist irgendwie ganz schön was los. Mhm. Du kommst gerade zurück vom Champions Cup in Italien war der, glaube ich, in Bergamo.
Ja, Giulianova. Mhm. Genau. 3-4 Wochen ist jetzt auch schon wieder her. Mhm. Ja, genau.
Und du bist ja auch, und da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob du die Erste bist bei uns im Podcast, die das, was HamburgerInnen eine waschechte Hamburgerin nennen.
Ja, eine Hamburger-Dern so.
Ne? Genau.
Genau, ja. Bin hier geboren und aufgewachsen und bisher immer hier geblieben. Ja.
Hast beim Reinkommen schon gesagt, du kennst die Gegend eigentlich ganz gut. Ich weiß gar nicht, du bist jetzt gerade, glaube ich, südlich der Elbe und auch schon eine Zeit lang. Ne?
Genau, lebe in Wilhelmsburg jetzt aktuell und vorher in Harburg und ich war eigentlich immer südlich der Elbe. Deswegen ist alles immer oberhalb der Elbe für mich ein bisschen Fremdland. Nein, ich habe hierher gefunden.
Sehr gut, freut uns. Ich würde eigentlich gern anfangen, was so dein Bezug zur Stadt ist, noch darüber hinaus. Mein Gefühl ist, und wir haben ja auch eingangs, als wir reingekommen sind, zusammen schon kurz drüber gesprochen, du bist ja irgendwie auch stark verwurzelt, so was dein Bezug zur Stadt ist, wie du die Stadt wahrnimmst. Also der Podcast heißt ja nicht ohne Grund Hamburg, was willst du wissen?
Ja.
Und meistens haben die Leute, die hier bleiben, ja irgendeine Art von gutem Grund. Was ist denn deiner?
Ja, ich liebe einfach die Stadt. Ich liebe die Menschen. Ich liebe die Möglichkeiten, die Hamburg bietet. das Wasser, den Hafen, also so die, ja, alles, wofür die Touris herkommen, finde ich einfach schön, hier zu leben und dass das mein Ort ist, an dem ich irgendwie bin. Meine Arbeit natürlich, ich habe eine tolle Arbeit hier direkt in der Hafen City, wo man natürlich auch eine super Location, sage ich mal, hat und die Stadt so richtig erlebt. Genau. Ja, Familie ist auch so drumherum. Mhm. Also irgendwie alles, was mich ausmacht, sag ich mal, habe ich auch hier so in dieser Stadt. Ja.
Und du kommst ja auch gleichzeitig viel rum. Ich habe in einem Interview gelesen, da wurdest du, glaube ich, gefragt, wie so die verschiedenen Sportstätten sich unterscheiden. Ich glaube, das war in dem letzten größeren Interview, das in der GQ war, glaube ich. Und du sagtest, naja, die Sportstätten sind schon sehr unterschiedlich und international eher darauf ausgelegt, dass Menschen im Rollstuhl auch irgendwo reinkommen und irgendwie durchkommen und in Deutschland eher nicht. Ist das was, wo du eine Änderung wahrnimmst oder wo du einen Unterschied wahrnimmst, wenn du irgendwie von einer Reise zurückkommst und sagst, ach Mensch, jetzt weiß ich, ich bin wieder in Deutschland, der Zugbegleiter hat mich angeschnauzt und jetzt muss ich hier noch vor einem kaputten Aufzug warten?
Genau,
oder was
tatsächlich.
Passiert da so?
Man muss viele Anmeldungen machen, bevor man reisen möchte. Das ist so typisch Deutschland irgendwie so ein bisschen, gerade als Mensch mit Behinderung kann man wenig spontan machen, man muss sehr viel planen und vorbereiten. Gerade was die Bahnreise betrifft, das ist in vielen anderen Ländern deutlich flexibler möglich, sage ich mal. Vielleicht mit der Gefahr, dass man irgendwo ist und es dann eben nicht klappt, weil keiner Zeit hat. So, wenn ich mich anmelde, dann weiß ich wenigstens, es läuft. Aber ja, man kann nicht so gut spontan reisen oder ja, wird dann irgendwie zurückgewiesen, sage ich mal, hart gesagt. Aber genau, Sporthallen merkt man schon, dass auch Hamburg und Deutschland da auch jetzt mehr Wert drauf legt, barrierefreie Sporthallen zu bauen und auch inklusive Sporthallen zu bauen. Da merkt man schon, dass Sport auch generell das Thema in der Stadt natürlich schon groß ist und da auch viel getan wird.
Kommen wir auch gleich, glaube ich, im Lernangebot nochmal zu, was so verschiedene Perspektiven auch sind. Ich habe auch so ein bisschen, ich habe es, glaube ich, im Vorgespräch eben schon ganz kurz erzählt, wenn man, manchmal findet man sowas Neues und hat sich vorher mit einem Thema noch nie so richtig viel befasst. Bei mir war es jetzt der Rollstuhlbasketball. Ich bin fast so weit, dass ich verstehe, wer welche Wertung irgendwie hat
gut,
in dem Team und so weiter.
Sehr gut.
Da müssen wir vielleicht auch nicht im Detail rein. Ich würde einfach so ein paar Sachen in den Shownotes verlinken, damit Leute, die das wirklich interessiert, sich da reinnerden können. Zum Sportpodcast werden wir hier, glaube ich, nicht mehr.
Okay.
Aber mich würde schon interessieren, was Sport so mit dir gemacht hat. Also der Podcast dreht sich ja viel um Wissen und Lernen einerseits, aber auch eben um die Stadt und Leute aus der Stadt. Und ich habe in verschiedenen Interviews von dir oder mit dir gelesen, dass du zum Beispiel erst mit Sport im Allgemeinen angefangen hast, nachdem du die Rückenmarksentzündung hattest und dann eben mit Rollstuhl unterwegs warst da, beziehungsweise dann in Reha warst, glaube ich. Da ging das so langsam los. Ne?
Ja.
Wie blickst du denn auf so ein Thema wie Lernen dann seitdem? Hat sich da was geändert? Oder bilde ich mir das so ein, dass das so ein großes einschneidendes Ding ist und für bestimmte Sachen im Leben ist es eigentlich gar nicht so groß?
Man lernt sich natürlich ein bisschen mehr kennen, ne? Und man lernt auch ja, mit Herausforderungen umzugehen und man lernt Behörden besser kennen und Institutionen, an die man sich wenden muss. Also man muss sich mit vielen Einrichtungen auseinandersetzen. Das lernt man natürlich schon dann eher, weil man dazu genötigt wird, weil man irgendwas möchte, sage ich mal. Und ja, man selber lernt auch, ja, eben Herausforderungen anzunehmen und auch Lernen zum Lernen. Ne? Also da gerade in der Reha lernt man viele Dinge und ich musste da auch zur Schule gehen. Ich musste auch die Schulklasse wiederholen, weil ich so lange in der Reha war. Also da hat sich dann mein Lernen auch nochmal irgendwie ganz geändert. Musste auch die Schule wechseln. Also es war natürlich auch schon eine Umstrukturierung, wie ich auch Bildung oder Schule sozusagen lernen musste und mit anderen Menschen nachkommen und so. Ja, also es hat sich schon ein bisschen gewandelt, aber zum Positiven. Also ich würde schon sagen, dass ich dadurch ein bisschen früher selbstständig geworden bin und auch unabhängiger sein wollte. Und da hilft natürlich, wenn man viele Sachen kennt und sich da irgendwie vieles aneignet, um selbstständig und unabhängig zu sein. So.
Mhm. ich versuche so ein Stück weit noch die Kurve zu kriegen, auch zu dem, wie du dann in den Sport gefunden hast. Weil da kann ich jetzt wiederum nur von mir als Teenager ausgehen. Und wenn du mir irgendwann mit als Teenager gesagt hättest, hier mach doch mal Basketball, also praktisch das Äquivalent im Sport, hätte ich wahrscheinlich mit den Schultern gezuckt und hätte gesagt, nee, aber irgendwas muss ja für dich so einen Kick gegeben haben oder so einen Twist gegeben haben, so das, dann ja. Leute ich mich jetzt rein, das ja. will ich jetzt machen.
Also anfangs hatte ich da auch gar keinen Bock zu und ich wurde da von meinen Therapeuten damals in der Reha auch so ein bisschen zu angestupst und die haben gesagt, Mensch, mach das doch mal und dann sind da auch andere und so und naja, dann habe ich mich da breitschlagen lassen und bin dann da tatsächlich zum Röschel Basketball mal hin und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass es natürlich man sich auch da im Sport deutlich besser kennenlernt und seine Fähigkeiten lernt und auch lernt, was man nicht gut kann, Motivation geweckt wird, Ehrgeiz geweckt wird, wenn man sieht, andere sind besser und mit Training oder mit Lernen kann man auch Dinge erreichen und besser werden und das ist natürlich fürs Selbstbewusstsein auch enorm gewinnbringend, sage ich mal, ne? Und natürlich auch für den Körper, weil auch Sport körperlich, gerade als Mensch mit Behinderung, schon sehr wertvoll ist, um auch da unabhängig und selbstständig und mobil zu sein, weil umso fitter man ist, umso mehr braucht man keine Hilfe. So, das ist natürlich auch was, was einen dann auch so ein bisschen als Motivation noch dabei hält. Aber ich habe dann einfach auch den Sport geliebt und ja die Challenge sozusagen und mit anderen Menschen zusammen zu sein. Einfach Mannschaftssport mag ich auch einfach gerne so.
Ich habe über dich auch gefunden oder ein Interview von dir gefunden. Ich habe es eben schon gesagt, ich bin so in dieses Rabbit Hole gefallen irgendwie und habe ein Interview gefunden. Das hatte ich so nach einem, oder ich glaube zumindest bei den Paralympics, der größte Erfolg war ja die Goldmedaille in London.
Genau.
Und so 2-3 Jahre später war das irgendwann, ich meine so 2015 rum, habe ich ein Interview von dir gefunden, wie sich so die Maya von vor 10 Jahren vorgenommen hat, in ihrem Team eine etwas andere Rolle einzunehmen, so ein bisschen mehr Richtung vorzugeben, so habe ich es verstanden und ein bisschen auch wiederum andere Leute anzuleiten, die neu ins Team kommen oder jünger sind oder nicht die Erfahrung von London vielleicht mitgenommen haben. Wie blickst du da jetzt 10 Jahre später drauf?
Ja, also das Vorhaben, würde ich sagen, habe ich schon tatsächlich gut umgesetzt. Also als Rookie sagt man ja immer, ist man ja völlig, lost da irgendwie und freut sich um jede Spielminute, die man kriegt und eben oder profitiert von denen, die ewig da sind. Und das hat sich jetzt mit der Zeit natürlich gewandelt. So weit, dass ich sogar als Teamkapitänin geworden bin und da auch Ansprechpartnerin für die geworden bin, die dazugekommen sind und ich auch gerne mein Wissen und meine Erfahrung weitergebe und auch gerade so Grundlagen im Basketball gerne weitergebe. Also das habe ich schon, glaube ich, ganz gut hingekriegt tatsächlich. Es hat mir viel Freude bereitet und ich mag das auch immer noch gerne. Ich habe ja inzwischen jetzt meine Karriere sozusagen beendet in der Nationalmannschaft und werde dem Basketball aber auch immer treu bleiben, eben weil ich auch mein Wissen gerne an andere weitergebe und meine Erfahrung und ich selber erlebt habe, wie man davon profitieren kann, wenn man da Leute um sich hat, die das schon ewig machen und sagen, hey, irgendwie das Leben geht weiter, ist alles nicht so schlimm, so brauchst vielleicht ein bisschen Unterstützung, aber dann ist das schon machbar, ne? Und das möchte ich einfach gerne weitergeben. So.
Bei den BG Baskets machst du aber weiter
erstmal,
oder?
Genau, hier in Hamburg, da werde ich weiterspielen, weil ganz ohne Basketball möchte ich nicht, kann ich nicht und dem möchte ich schon treu bleiben noch ein bisschen.
Und ihr spielt, glaube ich, auch immer in Wilhelmsburg, in der Inselpark Arena, ne? Wer da mal vorbeikommen möchte, kann sich ein Ticket ziehen und sich das mal angucken.
Ja.
Es ist so ein bisschen, ich komme an der Frage nicht vorbei irgendwie, aber mich interessiert tatsächlich, wie das überhaupt funktioniert, sich irgendwie einerseits in einen Beruf reinzufuchsen und andererseits Leistungssport zu machen.
Ja.
wie machst denn du das? Weil ich glaube, so ein allgemeines Ding gibt's wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, man muss ein recht gutes Zeitmanagement haben. Viel Energie haben. Also dadurch fällt es natürlich leichter. Ich habe einen sehr guten Schlaf. Ich sage ja immer, meine Superkraft ist mein Schlaf, weil ich lege mich abends ins Bett, dann schlafe ich durch, egal wie viel ich schlafe und nächsten Tag wache ich morgens auf und bin irgendwie wach und kann loslegen. Also so, das glaube ich schon, dass das so mein Geheimnis war, überhaupt alles zu schaffen. Und ich habe halt einen Job, der mir sehr viel Freude macht. Ich glaube, dadurch ist es halt auch einfacher, weil ich gehe gerne arbeiten, weil ich da auch bin ja Ergotherapeutin, kriege ja ganz viel von Patienten zurück und dadurch bin ich natürlich irgendwie auch immer ganz gut drauf so und ja, irgendwie gutes Zeitmanagement und ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Das fragen mich viele Leute, wie schaffst du das eigentlich immer? Und ich so, ich mach's irgendwie einfach. Keine Ahnung. Ja.
Und du wirkst aber auch irgendwie immer gut gelaunt. Also so, es ist irgendwie beängstigend und auch kaum dem Klischee einer Hamburgerin entsprechend
stimmt
fast schon.
Eigentlich,
ne?
Ja, stimmt. Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Nein, irgendwie genau, weil es ist ja irgendwie alles selbst gewählt, was ich mache. Und ich habe mich ja bewusst dazu entschieden und ich mache es, weil es mir Spaß macht. Und ich glaube, das ist es halt. Ne? Ich habe das Glück gehabt, dass ich einen Beruf gefunden habe, der mir Freude macht. Das mit dem Sport macht mir Freude. Deswegen gibt es ja keinen Grund, da irgendwie... Ja.
Mies drauf zu sein.
Ja, genau. Ja. Irgendwie ja.
Aha. Mhm. Wir wollten auch über ein, zwei Lernangebote sprechen. Und das erste Lernangebot, das du dir rausgepickt hast, heißt Mobilität findet statt. Und wir hören mal kurz rein, worum es da überhaupt geht.
Mobilität findet statt hilft dir, die komplexe Welt der urbanen Mobilität besser zu verstehen. Hier werden die wichtigsten Aspekte der Mobilitätswende auf verständliche Weise erklärt, von der Geschichte der Mobilität bis hin zu Ideen für die Zukunft. Das Besondere? Ein Mobilitätstyp-Test zeigt dir, wo dein persönlicher Einstiegspunkt liegt. Danach kannst du die verschiedenen Themenbereiche flexibel erkunden und dein Wissen mit praktischen Übungen vertiefen. Du lernst nicht nur die Grundlagen von Mobilität und Verkehr kennen, sondern du verstehst auch, warum die Mobilitätswende so wichtig ist und wie du selbst zu einer klimafreundlicheren Fortbewegung beitragen kannst. Mobilität findet statt ist ein Lernangebot der TU Hamburg.
Ich habe ehrlich gesagt zwei Assoziationen gehabt, als du mir geschrieben hast, ich möchte über Mobilität findet statt sprechen. Die erste Assoziation war, dass du gerade aus Paris zurückgekommen bist, irgendwie inzwischen auch zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, dreiviertel Jahr her ungefähr. Ne? Und mich immer wieder Berichte erreichen, ob in den Medien oder von Leuten, die in Paris waren, dass sich irgendwie in den letzten Jahren so wahnsinnig viel getan hat. Irgendwie alles ist auf Fahrrad und ein Stück weit grüner umgestellt, weniger Autos. Es ist irgendwie lebenswerter. In den Straßen kann man wieder sitzen, anstatt irgendwie überfahren zu werden. Hast du davon überhaupt was mitgekriegt, wenn so große Spiele sind? Ist ja eher alles Ausnahmezustand und du selber auch? Also,
ja, okay. Ich habe tatsächlich, also wir leben da ja dann oder wir haben dann da in dieser Bubble gelebt, die natürlich super funktioniert, weil halt alles darauf ausgelegt ist, dass die Athleten da irgendwie pünktlich überall nach A und B kommen und alles halt super durchgetaktet und geplant ist. Deswegen kann ich ehrlicherweise überhaupt nichts dazu sagen, was sich da in dieser Stadt getan hat.
Also du musst nochmal nach Paris fahren.
Ja, weil ich wirklich während der Spiele nicht einen einzigen Tag hatte, um mir irgendwie die Stadt anzugucken. Weil wenn Zeit war, war ich auch einfach froh, in meinem Bett zu liegen und mal die Beine hochzulegen. Ich erinnere aber tatsächlich noch, dass ich vor 15 Jahren oder so mal in Paris war und wir dann mit der Metro fahren wollten und es war mit dem Rollstuhl einfach wirklich überhaupt nicht möglich. Okay. Und was ich gehört habe, war, dass es eben jetzt ein, zwei Linien gibt, die irgendwie barrierefrei sind, was ja schon mal eine Optimierung ist. Aber dass es ansonsten, was das betrifft, noch ein bisschen ausbaufähig ist. Genau, aber ich konnte da jetzt nicht so meine eigenen Erfahrungen sammeln tatsächlich.
Ja, aber auch spannend, dass es so, zumindest bei dem, was ich so lese, so fast wie so ein Utopia irgendwie hochgejazzt wird, während... Dann irgendwie, wenn das wirklich so ist, nur ein, zwei Linien tatsächlich irgendwie barrierefrei sind, da echt noch viel bis zu Utopia fehlt.
Ja.
Wir haben es ja eben auch schon kurz angeschnitten, wenn du so unterwegs bist und zurückkommst. Ich habe das erst gemerkt und ich weiß nicht, das hörst du wahrscheinlich auch öfter, aber ich habe erst gemerkt, als ich dann mit Kinderwagen irgendwie unterwegs war, ich war selber, hatte auch ein paar Mal irgendwas mit dem Knie und dann ist man mal so mit Gehhilfen unterwegs, aber das ist ja beides nicht um Längen nicht vergleichbar, weil da gibt's immer irgendeine Lösung, irgendeine Möglichkeit. Aber erst gemerkt, wie viele eigentlich öffentlich erreichbare Orte in so einer Stadt überhaupt nicht öffentlich erreichbar sind und manchmal auch nur durch zwei so bescheuerte Stufen, die nur Optik sind. Irgendwie, weil sich 1912 mal jemand gedacht hat, dass da jetzt eine Stufe schön aussieht.
Genau. Ja. Ja.
Wir hatten das ja auch im Vorgespräch, du willst nicht nur auf den Rollstuhl reduziert werden sozusagen. Und gleichzeitig hast du aber auch gesagt, nee, ich will da schon auch drüber reden, weil das oft unterbelichtet ist.
Ja.
Irgendwie, weil das auch, weil ich das Gefühl habe, da eine Stimme für zu sein, dann eben auch stark zu machen, dass so Städte barrierefreier werden.
Absolut, weil genau gerade so Barrierefreiheit betrifft ja viele Menschen. Also und eben nicht nur Rollstuhlfahrer, sondern eben auch Senioren mit Rollator, Leute mit Kinderwagen und auch sonst, glaube ich, freut sich jeder eigentlich über eine barrierearme Umwelt. Also viele Fußgänger, man sagt immer Fußgänger, die ich so kenne, die sagen jetzt nicht, boah geil, dass jetzt hier Treppen sind, die so hoch gehen. Also so, klar, das ist ein Mittel zum Zweck, aber ich glaube irgendwie grundsätzlich ist ja jeder dankbar über eine barrierearme oder freie Umwelt. Deswegen glaube ich, dass schon alle irgendwie davon profitieren würden. Mhm. Nur eben manche Menschen sind darauf angewiesen, dass es so ist. Und das wäre natürlich schön, wenn sich die Stadt da oder jede Stadt, aber auch Hamburg da noch ein bisschen weiterentwickeln würde. Also es passiert schon was und es gibt mehr Angebote und ja, man merkt schon so eine Entwicklung, aber es ist natürlich, wenn man es mit vielen anderen Orten vergleicht, immer noch nicht so optimal. Genau, also da können wir noch ein bisschen was tun.
Hast du denn das Gefühl, dass das so diskutiert wird wie das Thema Nachhaltigkeit und Stadt? Also bei Nachhaltigkeit, also ich kenne es im Sommer, jetzt ich wohne inzwischen in Berlin, aber ich glaube in Hamburg ist es auch, wobei in Hamburg hat man es vielleicht ein bisschen leichter, was das angeht. Da gibt es so verschiedene Orte, wo ganz bewusst irgendwie Bäume gepflanzt wurden, damit es nicht irgendwie 39 Grad heiß ist, wenn die Sonne drauf scheint, sondern eben nur 32. Und das scheint mir so, dass das jedes Jahr im Sommerloch irgendwie immer wieder
aufkommt, so ein bisschen
hochgespült wird. So, worüber schreiben wir jetzt mal? Ah ja, guck, in der Stadt ist ganz schön heiß, das nervt uns aber. Das habe ich bei Barrierefreiheit und Stadt nicht. Da habe ich so ein bisschen den Eindruck, es bewegt sich so sehr langsam in die richtige Richtung, aber bei weitem nicht so, wie ich es gerne hätte.
Ja.
Übersehe ich da was? Oder?
Nee, ist auch mein Gefühl. Also, dass das ja schon ein bisschen stockender eher so unten in der Ebbe ist sozusagen. Ja, und dann, wenn so Events wie so Paralympics oder sowas anstehen, dann merkt man, oh, okay, vielleicht dann tut sich da irgendwie nochmal eher was. Dann sind eben viele Menschen da auch in den Medien und sagen was dazu, aber ja, da ist natürlich noch, klar, es ist nicht das Wichtigste und aktuell haben wir sehr viele Themen, die sehr relevant sind und das ist halt ein kleines Thema davon, aber nichtsdestotrotz, dürfte da ein bisschen, ein bisschen mehr passieren.
Man könnte ja fast zynisch denken, dass in dem Moment, wo die Generation der Babyboomer dann vielleicht auch mehr mit Gehhilfen und so weiter unterwegs ist oder einen Rollator vor sich herschiebt, dass es dann vielleicht spätestens passiert.
Ne? Ja, genau. Es ist ja oft so, dass es mehr Menschen betreffen muss, bevor irgendwas passiert, anstatt dass man es schon mal vorher macht. Ne? Aber ja.
Okay. Genau. Ich habe das manchmal gehabt, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, dass die überhaupt nicht, oder dass man eigentlich erst merkt, wenn man mit jemandem unterwegs ist, wie viele Barrieren da so sind.
Ja.
Gibt es aus deiner Sicht irgendwie so, keine Ahnung, 2, 3 Details oder sowas in der Art, wo du sagen würdest, wenn ihr aufhören würdet, diesen Mist überall hinzubauen, dann wäre mein Leben leichter? Oder wenn ihr das so oder so baut, dann wäre es schöner? Oder
also was gibt's mir da so, als wir in Wien waren, ist mir positiv aufgefallen, die haben an den Aufzügen einfach so einen Sticker rangeklebt. Wenn dieser Aufzug defekt ist, rufe diese Telefonnummer an und wir kümmern uns um einen Fahrdienst oder sowas. Also so, das macht es ja dann schon viel einfacher. So, hey, okay, kann sein, es ist kaputt, wir bieten dir aber ein Alternativangebot und nicht, wir lassen dich da alleine stehen und du musst gucken, wo du bleibst. So. Also einfach mehr Hilfestellung irgendwie zu geben, glaube ich, da wären viele ja schon mit, auch zufrieden, sag ich mal, ne? Oder das würde vielen Menschen, glaube ich, auch schon weiterhelfen, weil es ist immer schwerer, um Hilfe zu fragen, als wenn Hilfe angeboten wird, ne? Und,
weil du es thematisieren musst, weil es halt Ressourcen kostet und Zeit.
Genau. Ja, es ist irgendwie einfach, was heißt unangenehm, ne? Aber man fragt ja eigentlich nicht unbedingt gern um Hilfe sozusagen. Ne? Man gewöhnt sich dann irgendwann dran und macht es, aber irgendwie ist es schöner, wenn einfach einer sagt, hey, können wir dich unterstützen? So, und dann sagt man ja oder nein, aber es ist immer einfacher, wenn Sachen angeboten werden, als wenn man selber danach fragen muss. So, ne? So geht's mir zumindest. Und ja, irgendwie so Thema Bordsteine, Kopfsteinpflaster, das sind auch so Sachen, wo ich mir manchmal denke, man könnte doch da einfach so ein Mittelstreifen, also ich sehe ja, das sieht auch schön aus und das hat irgendwie so Atmosphäre und so, aber irgendwie so ein Mittelstreifen, wo es so ein bisschen flacher ist und nicht so riesen Riefen, wäre auch schon irgendwie nett. Da könnte man ein bisschen mehr machen. Gerade in der Hafen City ist schon teilweise echt heftig, wie viel Kopfsteinpflaster da ist.
Obwohl es ja neu gebaut ist.
Ja, ne? Genau. Also manches wird neu gebaut. Ja. Und dann fragt man sich, oder auch also Behindertenparkplätze mit Kopfsteinpflaster, schüttle ich auch mit dem Kopf. Macht gar keinen Sinn für mich. Also ich sehe da wirklich gar keinen Sinn.
Ja.
Das ist auch was. Braucht man nicht.
Ja, ja, als jemand, der die Parkplätze nicht so häufig benutzt, war mir das jetzt auch neu. Aber
ja, das eben sind so Insights, dann, genau, die man dann auch irgendwie, deswegen glaube ich, muss man da auch mehr drüber sprechen, damit es einfach präsenter in den Köpfen der Leute ist. Aber eben, die es machen, müssen natürlich auch ein bisschen.
Ja, und halt Betroffene vielleicht auch in den Planungsprozess einbeziehen. Ne?
Genau.
Also weil manche Sachen sehe ich, mit guten
Willen
sehe ich aber wahrscheinlich selber
nicht. Ich bin den Leuten auch nicht böse. Aber so jeder lebt irgendwie so.
Ich wäre es, glaube ich.
Ja, nee, vielleicht habe ich auch damit aufgehört, weil dann kommt man gar nicht mehr aus dem Ärgern raus.
Ja.
Aber jeder lebt so in seiner Lebenswelt irgendwie. Und wenn man eben keinen Bezug dazu hat, weil sonst müsste ich mich ja auch mit allen möglichen Dingen beschäftigen. Das kann man ja gar nicht. Man muss ja schon seine Ressourcen oder seine kognitiven Denkrichtungen so ein bisschen schon limitieren, sonst dreht man ja durch. So, ne? Deswegen kann ich auch verstehen, dass nicht jeder da dran denkt. Aber
du bietest mir eine fantastische Überleitung zum nächsten Lernangebot
okay,
an.
Gut.
Profi. Das nächste Lernangebot, über das ich mit dir sprechen möchte, ist mentales Training.
Mentales Training ist ein kompaktes und wissenschaftlich fundiertes Lernprogramm, das dir hilft, praktische und kognitive Fähigkeiten effizienter zu entwickeln. In einem kurzen Video werden 4 zentrale Grundprinzipien erklärt, mit denen du die Technik des mentalen Trainings selbstständig anwenden kannst. Du bekommst strategische Ansätze an die Hand, um nicht nur effektiver zu lernen, sondern auch deine manuellen Fertigkeiten zu verbessern. Egal ob im Studium, im Beruf oder im Alltag. Mentales Training ist ein Lernangebot des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf.
Ich meinte ja schon, die Überleitung passt eigentlich ganz schön gut zu dem Lernangebot, das du dir rausgesucht hast. Ich muss, glaube ich, um Erwartungs- und Enttäuschungsmanagement für alle Zuhörenden zu betreiben, auch vorwarnen. Es handelt sich hier nicht um ein Lernangebot, das irgendwie Stunden dauert, bis man es durchgearbeitet hat, sondern ich glaube, nach einem Video ist es sogar schon vorbei. Aber Der Schritt, der da beschrieben wird, hat im mentalen Training oder die Schritte, die da beschrieben werden im mentalen Training, wirkten auf mich irgendwie relativ linear. Also du identifizierst irgendwelche Schlüsselschritte, die dir vor einer Challenge irgendwie vorkommen. Du bereitest dich irgendwie vor und betreibst eine mentale Fokussierung. Dann geht es tatsächlich darum, diese Schlüsselschritte auch immer wieder irgendwie vor sich herzubeten, fast schon, also aufzusagen und zu sagen, darauf fokussiere ich mich jetzt. Und dann mache ich das halt. Und ich habe einerseits, hat mir auch schon drüber gesprochen, also so den Eindruck, du wirkst immer irgendwie wahnsinnig gut gelaunt. Mehr jedenfalls als ich das täte, würde, glaube ich, mein Umfeld bestätigen. Und du hattest auch, wenn ich das richtig recherchiert habe, aber bremst mich gerne, so nach der WM 2018, glaube ich, bist du, wirkt das auf mich so, ich habe ein, zwei Interviews gesehen, wo du so beschrieben hattest, als würdest du in so ein kleines Loch fallen irgendwie und könntest jetzt erstmal keinen Basketball sehen.
Mhm. Ja.
Stimmt, okay.
Stimmt.
Erleichternd, wenn das halbwegs passt.
Ja.
Was hast denn du aus der Zeit mitgenommen, so gerade unter der Überschrift mentales Training?
Also aus der Zeit, wo ich dann kein Basketball gespielt habe.
Ja, und auch, du hast ja danach wieder angefangen.
Genau.
Also das können wir, glaube ich, spoilern.
Ja.
Du hast ja dann weitergespielt.
Genau, ich habe dann doch nochmal wieder angefangen. Ja. Ja, genau. Also erstmal nochmal, ich habe einfach gemerkt, dass ich irgendwie keine Lust mehr hatte. Dass mir alles so anstrengend und zu viel wurde und ich irgendwie auch einfach was anderes machen wollte. So, ich hatte das zu dem Zeitpunkt ja auch schon 9 Jahre dann gemacht. Das frisst ja auch viel Zeit und viel Energie und da habe ich einfach gemerkt, da komme ich irgendwie an meine Grenzen und wenn es keinen Spaß mehr macht, dann habe ich mir zumindest gesagt, dann sollte man es auch nicht mehr machen. So. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, ich pausiere oder beende. Ich weiß gar nicht, wie ich das damals so kommuniziert hatte. Und dann war das auch erstmal ganz nett, nicht die Verpflichtung zu haben, regelmäßig zum Training zu gehen, nicht man muss sich auch jedes Mal oder man fordert sich auch immer selber heraus und will immer besser werden und schneller oder besser werfen oder bessere Pässe spielen. Das ist ja auch immer ein Kampf mit sich selbst, immer ein Kampf mit anderen, der einerseits schön ist, aber der eben auch irgendwann einfach sehr anstrengend sein kann, weil das ist ja auch so ein Fass ohne Boden. Ne? Wann ist das Ziel erreicht sozusagen? Ja,
geht immer noch mehr.
Genau. Mhm. Und da war ich irgendwie froh, dass ich mich damit nicht mehr auseinandersetzen musste. Und einfach so in den Tag hineinleben konnte, eben auch mit der Doppelbelastung mit der Arbeit, war natürlich auch so, dass ich dachte, puh, ist auch irgendwie cool, dass ich nach der Arbeit einfach nach Hause gehen kann, früh ins Bett gehen kann, in Ruhe kochen kann, in Ruhe Essen machen kann, keine Ahnung, meine Wohnung mal ordentlich machen kann und so. Also sind halt auch viele Sachen, fallen halt auch hinten runter, sage ich mal, ne? Das darf man auch, oder zumindest bei mir, ich bin eh nicht der ordentlichste Mensch und das ist dann halt sowas so, wo dann, wo man dann eher seine Ressourcen schont, sage ich mal. Nein, und da habe ich dann aber nach einer Weile schon gemerkt, dass es mir doch auch irgendwie fehlt. Also es war echt, echt schön und angenehm und ich war irgendwie erleichtert und konnte auch Zeit mit Freunden und Familie. Und dann merkte ich aber, nee, irgendwie fehlt mir jetzt doch diese Herausforderung wieder. Ne? Und das, es war eine kurze, gute Pause, die notwendig war. Und danach konnte ich auch wieder mit deutlich mehr Energie und Power und Freude auch dann an der ganzen Sache weitermachen.
Du, das hatte ich auch so in Erinnerung, du bist dann schon nochmal durchgestartet auch, ne? Also es ist so, warst schon nochmal.
Bin dann nochmal richtig wieder eingestiegen, ja. Ja, doch. Kann man schon sagen. Hab dann ja eben bis jetzt Paris dann auch durchgezogen, weil dann ich auch schon nochmal so Blut geleckt habe, auch nochmal neu und gesagt habe, okay, ich möchte mehr Verantwortung übernehmen, ich will eine bessere Spielerin werden, ich möchte meinem Team mehr helfen, ne? Medaillen gewinnen sozusagen. Doch, das hatte ich mir dann schon vorgenommen auch.
Und wie hat das Team reagiert oder das Umfeld, so Team, Trainer und so weiter, als du gesagt hast, ich brauche mal eine Pause oder ich höre erst mal auf? Also kann ja auch Enttäuschung hervorrufen vielleicht, oder?
Ja, genau. Es war schon so, bist du dir sicher? Willst du nicht doch irgendwie weitermachen oder überlegst dir doch erstmal noch so? Aber ich war da schon ziemlich klar und entschieden auch mit meiner Entscheidung. Und dann wurde das auch so hingenommen. Mein persönliches Umfeld, privates Umfeld hat sich gefreut, weil ich einfach mehr Zeit hatte, mehr zu Hause war und mehr Zeit für die Menschen hatte. Fanden das natürlich ganz gut. Haben aber nach einer Zeit auch gemerkt, dass ich da dann doch eben so ein bisschen unzufriedener wurde und so ein bisschen nörgeliger, weil mir die Auslastung einfach auch fehlte. So, ne? Ich muss halt irgendwie immer viel um die Ohren haben und immer was tun. Es fällt mir die Decke auf den Kopf und dann kriege ich schlechte Laune so.
Ja, gerade bei körperlichen Sachen ist es ja nochmal besser wahrscheinlich. Ne?
Ja, genau, das Körperliche und irgendwie trotzdem ja auch diese mentale Leistung, die man da eben ja auch bringen muss. Ne? Es ist ja nicht nur das Körperliche, sondern du musst im Spiel ja auch vor allem mental dann da sein, um deine Leistung abzurufen, um den Druck standzuhalten, sozusagen deine eigenen Erwartungen, die die anderen haben. Also das ist ja wirklich im Sport ganz besonders, aber ja auch in allen anderen Bereichen vielleicht ein bisschen anders, aber auch im Beruf ist es ja natürlich viele Erwartungen, die man selber hat, die anderen haben, was man so abliefern muss, ne? Genau, ja.
Hast du so ein Karriereende geplant? Planst du sowas? Kann man das planen? Oder ist das ja schon eine Sportart, die man auch noch so ein paar Jahre jetzt machen kann, oder?
Könnte man eine Weile noch machen. Ich hatte schon die letzten Jahre so. Also man plant ja auch oft so ein bisschen in diesen Paralympics-Perioden, sage ich mal, ne, weil das natürlich immer schon so der Wettkampf ist, wo man am meisten drauf hinarbeitet. Und ich bin ja nun auch schon 34 und habe es 15 Jahre gemacht und ich war so ein bisschen, mache ich weiter, mache ich nicht weiter und hatte dann, also ich habe nie gesagt, ich mache das jetzt bis dann und dann höre ich auf, so, denn ich hatte jetzt keinen krassen Plan mir da festgelegt, sondern es war eher schon so eine innere Entscheidung, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, es reicht jetzt einfach so. Und nach Paris das wollte ich schon gerne noch mitnehmen und mitmachen. Da haben wir jetzt sportlich nicht so gut abgeschnitten. Ich hatte aber meine Entscheidung auch schon vorher getroffen. Also es war jetzt auch nicht, dass ich gesagt habe, mal gucken, wie es läuft und dann vielleicht doch oder nicht. Sondern da war mir schon klar vorher, okay, das werden meine letzten Spiele sein, meine letzte Teilnahme. Genau. Und so habe ich es dann auch durchgezogen. Also es war dann auch, und ich bin auch sehr zufrieden mit meiner Entscheidung. Also ich bis jetzt, ist ja jetzt eben noch nicht so lange her, sage ich noch so, nee, ist gut, weil ich jetzt schon merke, dass ich auch, dass es einfach reicht so, ne? Und ich auch denen, die nachkommen, da irgendwie die Chance geben will. Und irgendwann muss man den Absprung finden. Ich möchte auch mich nicht kaputt sporteln quasi. Eben, ich sitze noch mein Leben lang im Rollstuhl. Ich möchte auch noch lange fit und gesund sein. Ich hatte sehr viel Glück, dass ich kaum Verletzungen hatte. Und das möchte ich auch beibehalten und da so auch so ein bisschen, ja, präventiv, sage ich mal, mich ein bisschen zurücknehmen.
Ja, noch machen. Mhm. Aber klingt schon auch so, als wenn du dann einen danach bräuchtest, ne? Also nicht, dass du dann zu Hause gleich das alle sagen, Mensch, die Maya, müssen mal wieder zum Sport gehen.
Nee.
Okay. Wir haben noch eine Rubrik, die wir genannt haben, Lernen oder Lernen. Kein Podcast ohne Entweder-Oder Rubrik. Und es geht, wie du schon ahnst, um Fragen rund ums Lernen. Und du kannst einfach nur sagen, das oder das. Und du darfst aber auch gerne 7,5 Sätze zu deiner Entscheidung sagen, wenn du möchtest.
Gut.
Lernen oder lernen?
Die erste. Lernen durch Fehler machen oder lernen durch viel Vorbereitung und Planung?
Lernen durch Fehler machen.
Lernen mit Anleitung oder lernen durch Ausprobieren?
Das finde ich schwierig zu entscheiden, aber ich würde auch sagen, lernen durch Ausprobieren.
Ja?
Ja.
Okay. Zum Lernen lesen oder zum Lernen hören?
Also. Definitiv zum Lernen hören.
Ja?
Ja.
Okay. Was hörst du? Wie hörst du?
Podcasts. Ja, auch Dokus höre ich an, da gucke ich gar nicht, sondern ich höre das dann auch viel. Ja. Also schon, ja, so.
Ach so, für unterwegs dann.
Ja, für unterwegs. Ich bin ja auch viel im Auto, so meine Wege, höre viel im Auto. Wenn ich zu Hause bin, auch viel zu Hause. Im Training zum Teil schon auch. Mhm. Ja, Krafttraining kann man auch immer ganz gut nebenbei noch was anhören. Ja.
Aha. Lernen mit Deadline oder lernen ohne Deadline?
Lernen mit Deadline.
Okay.
Ja, ich war immer ein Mensch, der ein bisschen Druck brauchte, um in die Puschen zu kommen. Und relativ spät begonnen habe, meine Sachen fertig zu machen. Und da hat mir einfach eine Deadline geholfen, um dann so ein bisschen anzuziehen in dem, was ich dann so abliefern musste.
Ja, geht ja vielen so. Mich eingeschlossen. Die letzte hat was mit Lernen zu tun, aber entfernt sich schon so ein bisschen. Trainieren oder trainiert werden?
Trainieren.
Ja.
Also am Ende liegt es ja schon ein Stück weit an einem selber und man selber muss das, was einem gesagt wird, umsetzen. Und ohne das kommt man halt nicht voran. Klar, man braucht ein bisschen Unterstützung und Anleitung, damit man weiß, was man tun soll, aber am Ende hat man alles selbst in der Hand.
Mhm. Da spricht auch die Ergotherapeutin, glaube ich, schon so ein Stück weit, oder?
Bisschen auch, ja. Mhm. Das sagen wir auch oft unseren Patienten, sie müssen das schon selber machen. Wir können leider nicht nur die Sprechen heilen oder sie beschwören. Man muss auch immer selber was tun, ohne das geht's nicht.
Mhm.
Man kann immer nur Unterstützung anbieten und sagen, was getan werden muss. Gibt ja viele Menschen, die gar keinen Zugang zu ihrem Körper haben und gar keine Idee haben, wie sie irgendwie irgendwas beeinflussen können. Aber am Ende eben muss jeder selber was dafür tun.
Das steht das als Antwort dann auch einer Trainerinnenkarriere von dir im Weg oder hast du da das Gefühl, das könnte noch eher was sein?
Fragen mich viele Leute.
Ja,
tatsächlich.
Reich mich ein.
Ja, ich sehe mich nicht so als klassische Trainerin. Also ich bin kein Spielcoach. Ich glaube, ich kann gut Grundlagen vermitteln und Leuten die Technik beibringen. Und aber ich bin jemand, der schlecht Spiel analysieren kann.
Also Taktik und welche Spielzüge wann wie und wie reagieren wir jetzt auf die. Okay.
Genau, ja. Also so Co-Trainer vielleicht noch, so beim reinen Auswechseln und so, dass man den Leuten dann so individuell Tipps gibt, aber ich kann schlecht das Spiel so lesen. Ich mache so ganz viel intuitiv und deswegen kann ich das, glaube ich, schlecht dann so erkennen und anderen vermitteln oder irgendwie umstellen oder so.
Aber es ist doch schon eine Sportart, wo es auch viele Tricks und Tipps gibt, die gerade so aus der Praxis kommen, oder? Absolut, wie ich jetzt den Rollstuhl stelle und wie ich jetzt wo dazwischen komme.
Also so Details, was so die Grundlagen betrifft, das glaube ich kann ich sehr gut.
Ja.
Aber alles, was so Spielanalyse, Taktik und sowas, das, da bin ich raus.
Okay.
Ja.
Ja, know your limits.
Ja.
Das nächste Lernangebot und auch schon das letzte Lernangebot, über das wir sprechen wollten, ist Schmerz.
Schmerz ist ein Lernangebot der HAW Hamburg, das dir einen einfachen Zugang zur komplexen Welt der Schmerzmedizin bietet. In 4 kurzen Videos, darunter Erklärfilme und Interviews mit Expertinnen, erhältst du einen verständlichen Überblick über das Thema. Du erfährst, wie Schmerz entsteht, wie er gemessen wird und welche Rolle der Placebo-Effekt dabei spielt. Auch die Bedeutung von Ernährung für die Schmerztherapie wird beleuchtet. Die kurzen Videos sind so gestaltet, dass sie auch ohne medizinische Vorkenntnisse leicht verständlich sind. Selbst anatomische Strukturen und Schmerzprozesse werden anschaulich erklärt. Schmerz ist ein Lernangebot der HAW Hamburg.
Ja, und hier liegen eigentlich, wenn ich so plump sein darf, irgendwie mehrere Fragen auf der Hand. Ne? Also einerseits habe ich eine Ergotherapeutin vor mir. Das ist, glaube ich, also wahrscheinlich vergeht kein Arbeitstag, wo dir nicht jemand begegnet und sagt, es tut aber hier jetzt gerade ganz schön weh. Und du antwortest vielleicht manchmal auch, das muss jetzt so?
Ja, manchmal ja. Also ist immer schwierig. Schmerz ist natürlich irgendwie eigentlich was man vermeiden müsste. In manchen Situationen muss es wehtun, damit man weiterkommt. Aber ich versuche da schon relativ, da schon drauf zu hören und da drauf einzugehen und nicht ganz so rabiat zu sein, sage ich mal. Aber tatsächlich kommt man manchmal nicht drum rum.
Und gleichzeitig hast du ja wahrscheinlich auch einen persönlichen Bezug irgendwie zum Thema Schmerz, oder? Also sowohl die Berufswahl ist ja wahrscheinlich, also wann ist eine Berufswahl schon mal zufällig? Aber so ein Stück weit auch ein persönliches Toleranzempfinden und Ähnliches hast du wahrscheinlich schon auch ausgebildet.
Ja, also glücklicherweise habe ich sehr selten Schmerzen. Und auch das, glaube ich, ist etwas, was gut ist. Aber ich merke einfach durch mein privates Umfeld, also Schmerz ist irgendwie ein Thema, was viele Menschen betrifft, ob nun Patient oder nicht, und auch im Alltag irgendwie, und was einen sehr beeinflussen kann, so, ne? Und ich bin sehr nörgelig, wenn ich so mini bisschen Kopfschmerzen habe, und denke dann immer schon so, oh Gott, alles ist scheiße, so ungefähr. Und kann dann immer sehr gut nachvollziehen, wenn Menschen wirklich nach schweren Verletzungen sehr starke Schmerzen haben und was das mit einem macht und was das mit dem Kopf macht und auch mit der Psyche sozusagen, ne? Und ich finde es einfach sehr spannend, inwieweit das Menschen, sag ich mal, beeinflussen kann, ne? Und was Schmerz mit einem macht, wie man Schmerz beeinflussen kann, dass es eingebildeten Schmerz gibt, dass es man sagt ja mal eigentlich, es gibt keinen eingebildeten Schmerz, aber also wenn man ihn spürt, dann ist er da. Ob er nun einen Grund hat
Thema,
oder
was
nicht.
Früher ich weiß nicht, ob man es heute noch so sagt, Phantomschmerz, ne? Also das nach Amputationen, glaube ich, haben manche Leute, dass sie irgendwie das Gefühl haben, ihr Fuß tut noch weh, obwohl er eigentlich nicht mehr wehtun kann.
Ja, genau.
Solche Sachen.
Ja, finde ich einfach sehr spannend, weil eben viele Menschen unter Schmerzen leiden, auch gefühlt, dass immer mehr wird, dass die Gesellschaft Schmerzen hat und dass das Thema aber auch immer mehr beleuchtet wird und dass auch immer mehr geguckt wird, okay, wo kommt der Schmerz her, und dass es eben auch nicht nur mit der Anatomie zusammenhängt, sondern auch mit der Psyche, und man auch psychosomatisch einfach Schmerzen haben kann. Ja.
Ist das dann auch so, dass das in deinem Berufsfeld so, wie soll ich sagen, in Balance stattfindet? Ich hätte noch so am ehesten noch so den Eindruck, nach meinen Erfahrungen mit irgendwie allem, was man vielleicht mit medizinischem Sektor irgendwie überschreiben kann, dass da noch viel auf so physiologische Merkmale Wert gelegt wird. So, das kann Ihnen jetzt nicht wehtun, oder das müssen wir jetzt so machen, weil das muss so.
Das tatsächlich, also meine Erfahrung ist halt oft, dass das von Ärzten oftmals eher noch so ein bisschen, die gucken sich das Röntgenbild an und sagen, ah nee, ich sehe, das ist hier alles verheilt, der Knochenbruch, da kann Ihnen eigentlich gar nichts mehr wehtun. Dann kommen die halt zu uns, und dass so die Therapeuten da oft so ein bisschen ganzheitlicher drauf gucken und sehen, okay, der hat muskuläre Schwäche oder da ist vielleicht auch noch Schwellung. So, also dass da schon Schmerz auch sein kann. Mhm. Also, ne, das ist, ja. Aber.
Also, dass sich die PatientInnen ernster genommen fühlen im Zweifel bei euch dann.
Ja, ich glaube schon, weil wir dem auch mehr zuhören, weil wir den Patienten auch anfassen und auch spüren sozusagen, wie fühlt sich das an und nicht einfach nur eine Diagnose angucken wollen. Ich möchte jetzt hier nicht die Ärzte schlecht sprechen, ne? Aber aber das ist halt schon häufig meine Erfahrung und ich glaube, die haben auch Zeitmangel und die haben so ihre Schemata, so wie es abläuft und ich glaube, dass vieles einfach von der Norm abweicht. So. Und dafür ist halt wenig Platz manchmal, dass so Lebensbedingungen oder Umstände, die da nicht so reinpassen, dann und ja, dass eben auch die Psyche, also dass auch so ein Unfall macht schon viel mit einem, so, ne, auch mental. Und dass auch, wenn man vielleicht auch nicht zurück zur Arbeit will oder weil man davon Traumata erlitten hat, dass so ein Körper irgendwie einen Schmerz entwickelt, weil er sagt, hey, hier stimmt irgendwas nicht. Daran glaube ich schon auch. Und deswegen versuche ich da eben nicht nur die Anatomie zu sehen und zu sagen, eigentlich ist ja alles strukturell heile, sondern auch, okay, woher kann denn Schmerz noch kommen? So, ne? Ja.
Würdest du Schmerz auch manchmal was Positives zuschreiben?
Ja, also im Grunde ist Schmerz ja schon ein Warnsignal und Schmerz kann einem ja auch schützen vor etwas, ne? Dass man vorsichtig mit seinem Körper ist und dass man achtsam ist und dass man manche Grenzen nicht überschreiten sollte. Dass es uns eigentlich ja auch warnt vor etwas, was wir ja Menschen ja gerne so ein bisschen ignorieren oftmals. Aber ich glaube, es hat schon auch Vorteile, uns selbst zu schützen sozusagen.
Hast du zum Ende noch irgendwas, was du auf jeden Fall loswerden möchtest? Also ich würde auf jeden Fall allen raten, die hier in Hamburg und Umgebung sind, das mal nach Wilhelmsburg zu schaffen und euch mal spielen zu sehen.
Genau.
Mal gucken, ob ich das aus Berlin organisiert kriege, aber ich versuch's.
Ja, genau. Die Saison endet jetzt am 23. März, deswegen geht's dann erst sozusagen im September oder sowas weiter. Aber nichtsdestotrotz, Räuschebasketball sollte man sich auf jeden Fall angucken, egal wo. Gibt's ja in vielen Städten, aber gerne natürlich auch bei uns in Hamburg. Auch wenn wir jetzt in die zweite Liga wieder vermutlich absteigen. Aber das sind die Hamburger ja
gewohnt.
Die
Saison läuft nicht so wahnsinnig gut für euch, glaube ich.
Gar nicht. Wir haben bisher noch gar kein Spiel gewonnen.
Ich wollte nicht so direkt
fahren. Nee. Sportlich war es jetzt nicht so erfolgreich. Aber auch das gehört dazu, ne? Höhen und Tiefen. Aber kann ich nur jedem sehr ans Herz legen, da mal vorbeizuschauen.
Ja, und geht auch gut zur Sache. Dann viel Spaß vielleicht beim Training, hoffentlich kein Schmerz.
Nee, genau, ja.
Und vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Hat uns wirklich sehr gefreut. Vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch.
Who News? KI-Werkstatt. Von Barrierefreiheit bis Cloud-Alternative, die KI-Werkstatt der WHU zeigt in der Zentralbibliothek der Bücherhallen Hamburg Wege zur digitalen Selbstbestimmung. Am Samstag, den 26. April von 14 Uhr bis 17.15 Uhr. Falls du schon länger mit ChatGPT und Co. experimentierst, aber spürst, da geht noch mehr, falls du verstehen willst, wie KI-Tools wirklich Mehrwert schaffen können, unabhängig von großen Cloud-Anbietern und zugänglich für alle, dann bist du in der KI-Werkstatt in der Zentralbibliothek der Bücherhallen Hamburg genau richtig. Entdecke bei der Veranstaltung neue Wege zur digitalen Souveränität. Wir starten mit einem Input von Professor Christian Warnecke zu Chancen und Risiken von KI und gehen dann an verschiedenen Thementischen in die Tiefe. Da geht es um die Nutzung von KI ohne Cloud-Abhängigkeit, KI-gestützte Videoproduktion, KI-Bildgeneratoren und um die Frage, wie KI zur Inklusion beitragen kann. Wir freuen uns auf deine Teilnahme und den Austausch mit dir. Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Die KI-Werkstatt in den Bücherhallen Hamburg ist offen für alle Interessierten. Eine Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen notwendig. Den Link dazu findest du in den Shownotes und über www.hoou.de.
Hamburg, was willst du wissen? Ist ein Podcast der Hamburg Open Online University an der Feedback, Anregungen und Kommentare zum Podcast erreichen uns per E-Mail unter waswillstduwissen@haw-hamburg.de. Moderation: Nicola Wessinghage und Christian Friedrich. Musik: Jakob Kopczynski.
Produktion Christian Friedrich. Die Angebote der Hamburg Open Online University stehen allen frei zur Verfügung. Um unsere Lernangebote zu nutzen, musst du keine Voraussetzungen erfüllen. Schau einfach online vorbei. Unsere Internetadresse ist www.hoou.de.